Hallo und ganz herzlich willkommen zu Stroms Ursachen. Heute mit Gast. Und wie jetzt sich einige denken, Moment mal, der Herr Lenker hat sich aber einigermaßen verändert. Nein, es ist natürlich nicht Herr Lenker, es ist die jüngere Version von Herr Lenker. Es ist der Herr Zverev. Der Herr Zverev, bekannt als sehr, sehr guter Tennisspieler, hatte heute keinen Bock, mit mir eine Sendung zu machen. Deswegen habe ich den anderen fast so bekannten, den Nico von Chronocash. Lieber Nico. Ich grüße dich.
Guten Tag.
Ich möchte dem Nico heute nach alledem, was im Vorfeld so ein bisschen geschehen ist, eigentlich mögen wir uns doch sehr, sehr gerne. Wenn nicht, wird sich das im Laufe der Sendung nochmal rausstellen. Da habe ich gesagt, komm Nico, wir begraben unser Kriegsbeil und wir reden einfach mal drüber. Wenn du dich nachher für irgendwas entschuldigen möchtest, kannst du das natürlich sehr, sehr gerne tun. Aber nochmal, ich bin der Ältere von uns beiden. Wenig älter, aber ich bin der Ältere von uns beiden. Guck mal drüber weg. Nico von Chronocash, fangen wir mal direkt an. Für die ganz wenigen, die euch noch nicht kennen, erzähle mir etwas. Was ist Chronocash? Was macht ihr? Was tut ihr? Warum sitzt ihr da? Und warum verkauft ihr Uhren?
Nun, uns gibt es als Chronocash GmbH seit fast über 7 Jahre. Angefangen haben wir in einem kleinen Laden in Berlin am Kurfürstendamm zwischen der Uhlandstraße und der Knesebeckstraße auf 30 Quadratmetern und einem kleinen Fenster Luxusuhren zu vertreiben. Irgendwann wurde uns Berlin dann aber etwas zu anstrengend, sage ich mal, zu hektisch. Man kommt ja auch ins Alter. Herr Strom, Sie wissen bestimmt, was ich meine, dass man dann auch mit dem Alter ein bisschen mehr Ruhe haben möchte. Das sind Sie wahrscheinlich auch aufs Land gezogen. Das wäre dann so wahrscheinlich der nächste Step bei uns.
Ich habe gerade gesagt, ich fange nicht damit an, jetzt fange nicht auch noch damit an.
Okay,
so, also nochmal einfach. Wer ist Chronocash? Wer ist wir? Erklär's wirklich für mich nochmal.
Okay, also. Mein Name ist Nikolai Zverev. Ich bin der Geschäftsführer der Chronocash GmbH und gemeinsam mit meinem besten Freund aus der 7. Klasse, dem Alexander, den man auf den Social-Media-Kanälen wie bei uns als auch in Monaco bei Monaco Watch Company sieht, der hat mich in diese Geschichte hier reingebracht, also in die Geschichte des An- und Verkaufs von Luxusuhren. Und seit 7 Jahren machen wir das. Jetzt in Deutschland, in Berlin, wie gesagt, 5 Jahre und jetzt seit fast 2 Jahren, demnächst sind es 2 Jahre, in München. Haben uns vergrößert, haben die Umsätze hochgefahren, haben auch die Produktpalette erweitert. Gegebenenfalls gibt es dazu im weiteren Verlauf des Videos ein paar Informationen. Betrachten diese ganze Thematik der Luxusuhren nicht so steif, nicht so, wie die jungen Leute heutzutage sagen, altbacken, ja, und nicht mit einem gewissen Gegenstand in einer gewissen Körperöffnung.
Okay. Ihr habt also, so wie es sich jetzt gerade anhört, noch einen OnlyFans-Kanal anscheinend, oder ich weiß es nicht genau.
Es ist in Planung, steht auf der To-Do-Liste. Ich habe nämlich gehört, man kann diverse Geldmengen mit gesichtslosem Content auch verdienen. Kleiner Fun-Fact, ich habe einen Kunden, der regelmäßig bei mir Uhren kauft und der hat, sagen wir mal, einen kleinen Fetisch, was so Füße angeht. Und er schickt mir auch regelmäßig dann nach jedem Kauf ein Bild der Uhr auf dem das ist kein Spaß, auf dem Fußgelenk seiner Frau.
Das ist kein Spaß, sich das Bild anzugucken oder das ist kein Spaß, dass er das macht?
Es ist beides. Kein Spaß.
Und er kauft jetzt noch weiter bei euch, da bin ich dir sicher.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich hoffe, dass er dieses Video niemals sehen wird.
Es ist ja auf meinem Kanal. Wer sieht da schon was?
Deswegen, also, ganz viele Leute. Da muss ich auch schon vorab sagen, dass Sie, Herr Strom, für mich jetzt nichts falsch verstehen, ja, aber Sie sind für mich das Urgestein, merkt man den Migrationshintergrund, der Urgestein, der Social Media Plattformen in Deutschland, was den Uhren-Content angeht.
Oh, da werden diejenigen, die sich dafür halten, aber jetzt sehr, sehr böse sein und direkt unten drunter kommentieren, dass sie das doch schon wesentlich länger machen. Sei dahingestellt. Aber da ich ja der Ältere bin.
Aber mal, mit welcher Reichweite und mit welchem Effekt man das macht. Ja, Und Sie sind mir da mit dem ersten Video, was ich zufälligerweise vor einigen Jahren gesehen habe, da wirklich positiv aufgefallen, weil mir die Art und Weise der Präsentation und der Humor auch tatsächlich sehr gefällt.
Was also man des, an den deswegen
sagen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
Was?
Alles gut, alles gut.
Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Ich war schon in dem nächsten Dreh. Also deswegen biete ich dir offiziell an, weil ich der Ältere bin, das Ganze schon längere mache. Du darfst, musst nicht Herr Strom zu mir sagen. Also einfach nur Strom genügt. Red mich mit dem Vornamen an, sag Herr zu mir. Nein, deswegen gehen wir zum kollegialen Du über, was ja sowieso im normalen Leben auch ist. Das heißt, also nochmal zurückzugeben, das erste Video, was ich von euch geguckt habe, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, was ich von euch gesehen habe, war Monaco Watch Company. So. Mhm. Und ich dachte nur, sah da zwei junge Typen sitzen und ich dachte nur, wie krass muss man drauf sein, um irgendwo, ich hatte null Ahnung, ich habe nur die Bilder gesehen und die ersten Videos, um seine höchstwahrscheinlich mini-kleine Klitsche Monaco Watch Company zu nennen. Das ist so wie Dubai Ski Club, den ich hier in Websweiler-Biegelsbrück aufmache, einfach nur, damit sich's geil anhört. Aber das ist ja nicht so, sondern ihr habt mich ja eines Besseren belehrt. Erstens gibt's den Laden ja, den gibt's länger, das ist der Ursprung von allem. Erklär kurz dazu, wie man dazu kommt, als junger, dynamischer Mensch alleine oder zu zweit in Monaco Uhren zu verkaufen. Weil ich stelle es mir jetzt nicht so einfach vor. Wenn ich jetzt hier eine Dependance zum Herrensalon machen will, kommt mir nicht als allererstes jetzt Monaco ins Hirn.
Kann ich gerne sagen, mir wird auch ein bisschen warm hier. Deswegen würde ich mal ganz kurz das Hemd ausziehen, weil wir auch schon bei Monaco sind. Keine Sorge, ich habe was drunter. Also, kommen wir zu Monaco. Vor 13 Jahren wurde das Geschäft in Monaco gegründet, damals noch ohne mich, sondern durch, wie bereits erwähnt, den Alex, meinen besten Freund, und seinen älteren Bruder. Durch einen komplett hirnrissigen Zufall. Und zwar haben sie privat Uhren verkauft und angekauft, damals noch zu eBay-Zeiten, zu eBay kommen wir übrigens noch, und es lief plötzlich relativ gut. So, und dann hat man die Idee gehabt, das als großes Business aufzuziehen und Alex hat mitunter den Leitgedanken im Leben, dass man Geld dort verdienen kann, wo welches ist. Fahren wir mal nach Monaco und gucken uns das an, weil ich habe gehört und irgendwo mal gesehen, dass dort halt sehr viele reiche Menschen sind. Gesagt, getan, die sind da hingefahren, haben auf irgendwelchen hostelartigen Räumlichkeiten geschlafen, weil sie sich dann finanziell doch überschätzt haben. Aber durch komplette eine Verwirrung von Zufällen sind sie dann an jemanden geraten, der wiederum jemanden kannte, der gerade aus einem Geschäft raus wollte. Und eigentlich ist es gar nicht so leicht dort, weil man muss sich einkaufen. Es gibt Key Money, es muss irgendwie empfohlen werden, das Visum muss direkt genehmigt werden, etc. Aber viele Leute haben so direkt gesagt, es wird nicht funktionieren. Sie haben nicht auf diese Leute gehört und haben einfach im Endeffekt mit dem Kopf durch die Wand alles selber versucht, alles selber gemacht, ohne Französisch zu sprechen. Jetzt zum Beispiel der Geschäftsführer und Inhaber, der Sergei, der in Monaco sitzt, spricht fließend Französisch, mittlerweile auch Italienisch, haben alles Step by Step alles selber gemacht. Und es müsste irgendwo noch ein Bild geben, von der allerersten Auslage in diesem Geschäft im Boulevard de Molon, 36 mit 7 Uhren und da waren Sachen wie damals noch Off-Catalog Speedmaster mit Edelstein-Lunette. Da eine Uhr, wo Alex mir vor kurzem gesagt hat, ich bereue sie jemals verkauft zu haben, weil sowas kriegt man heutzutage nicht mehr. Uhrwerk, Frank Muller und diverse, ich habe gerade gesagt, es waren 7 insgesamt, aber einige, sagen wir mal, Schmuckstücke, die jetzt wahrscheinlich gar keiner kennt.
Und ja, so kamen die Uhren her?
Aus Privatkäufen. Hier, dort Uhrenbörse, dann mal hier was gekauft. Nicht vom Handgelenk von irgendjemandem gerissen, um Gottes Willen das nicht. Aber Ja, man hat sich im Endeffekt so hochgearbeitet. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, wie das Fenster aussah in Berlin, als wir das Geschäft eröffnet haben. Da waren auch ein paar interessante Schmuckstücke da, weil alles, was in Monaco zu der Zeit nicht verkauft werden konnte, wurde nach Berlin geschickt, um zu gucken, ob das Berliner Modell überhaupt funktionieren wird.
Wie viele Standorte gibt's jetzt?
Jetzt gibt es, Monaco Watch Company 36, wo demnächst ein Concept Store eröffnet wird. Das ist der Laden, wo alles angefangen hat.
In Monaco.
Da sind sie rausgewachsen und haben einen größeren Laden schräg gegenüber eröffnet. In dem 36, also Haus Nummer 36, wird jetzt gemeinsam mit Watchmakers United, das ist eine Kooperation aus vielen verschiedenen Uhrmacher und Uhrenmanufakturen, die aber noch keiner kennt, Independent Brands. Dort werden diese Uhren mitunter ausgestellt. Und im Boulevard de Moulin 41, also schräg gegenüber, ist jetzt der neue, große, größere Monaco Watch Company Laden mit Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Hublot, offizieller Partner von Artia, offizieller Partner von Bianchet. Das sind auch alles Uhrenbrands, die gerade an Reputation gewinnen.
Das heißt, es gibt Monaco und du sitzt ja jetzt in München.
Genau, richtig. Und dann gibt es den Laden in München. Davor
gibt's Berlin noch?
Berlin gibt's nicht mehr. In Berlin gibt es noch ein Büro, wo ich auch regelmäßig bin. Aber der Hauptzweig und das Hauptgeschäft ist in München. Und das ist vor 2 Jahren entstanden. Eine Fügung des Schicksals und auch dem Gedanken, Geld kann man verdienen, dort, wo welches ist. Und leider ist in Berlin jetzt gerade nicht mehr so viel da.
Jetzt mal zur Expansion. Ihr habt also vor, Geld kann man dort verdienen, wo welches ist. Jetzt auch, ich frage für einen Freund, auch bei mir hier im Saarland eine Dépendance aufzumachen?
Wir können gerne darüber sprechen. Und schick mir doch einfach gerne mal so einen One-Pager und ich gucke mir das an.
Ich glaube, den habe ich hier schon.
Ah, okay, gut. Ist der QR-Code scannbar?
Ja, ist die Versandbestätigung.
Ja, sehr gut.
Versandbestätigung meiner letzten Uhrenarmbände, aber da kommen wir weiter drauf. Aber das heißt jetzt mal ohne Witz, weitere Expansion nicht ausgeschlossen, wenn es gut läuft.
Weitere Expansionen nicht ausgeschlossen. Ich sag's
nur
mal so.
Wo kriegst du die Leute her? Der Freundeskreis, ich meine, das hört sich doch alles so an, als wäre das entweder Family and Friends, weil du gerade gesagt hast, Alex und du, beste Freunde seit der 7. Klasse.
Absolut.
Die werden jetzt alle anderen Freunde auch noch angerufen, so aus der 7., 8., 9. nach dem Motto, wer hat noch Bock und keinen Job? Weil Uhren kann ja jeder, sieht man ja an uns beiden. Du musst ja keine Ahnung haben, um Uhren zu verkaufen.
Ich würde schon behaupten, dass man ein gewisses Talent haben muss, um Menschen begeistern zu können. Ja, auf verschiedene Art und Weise, weil wir nichtsdestotrotz, dass wir mit Luxusgütern handeln, immer noch davon überzeugt sind, dass der Kunde zwar die Uhr kauft, aber wer dahinter dieser Uhr steht, und wenn man sich mit dem Kunden versteht, beziehungsweise wenn der Kunde sich mit dir identifizieren kann und dich versteht und dich mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine langjährige Geschäftsbeziehung entsteht und immer wieder was verkauft, gekauft, geserviced wird, wesentlich höher, als wenn man heutzutage kein Gesicht mehr zu einem Brand hat.
Heißt also, da sind wir direkt schon beim anderen Thema, Gesicht zum Brand, heißt, ihr seid jetzt ja auch seit welchem Zeitraum Social Media mäßig unterwegs? Das ist 1,5, 2 Jahre irgendwas?
Zwei Jahre. Und dazu müssen wir sagen, ich wiederhole es überall, wenn diese Frage gestellt wird. Das war einer unserer größten Fehler, nicht frühzeitig zu erkennen oder erkannt zu haben, wie wichtig Social Media, sei es Instagram, sei es YouTube, sei es TikTok etc., wie wichtig diese Plattformen sind. Und jetzt haben wir einen sehr, sehr hohen Nachholbedarf. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass wenn wir schon vor 5 Jahren mit Instagram und YouTube angefangen hätten, dass wir da schon wesentlich bekannter und größer und breiter aufgestellt gewesen wären. Aber alles Konjunktive, die jetzt nicht mehr nachzuholen sind. Aber wir versuchen das Ganze in großen, provokativen und lauten Schritten wieder wettzumachen.
Zu laut und zu Schritten kommen wir nachher. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe mein erstes Video in YouTube hochgeladen, ich glaube 2015, vor 10 Jahren, mit dem Handy und war dann davon überzeugt. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich war ja bisher immer über meine berufliche Vergangenheit gewohnt zu präsentieren. Also immer vor Leuten zu reden, was zu tun. Außerdem schon immer davon überzeugt, dass mein Gesicht unbedingt vor eine Kamera gehört und auch ins Internet und dass viele Millionen Menschen das sehen wollen. Was ja jetzt auch bestätigt wird in der Zwischenzeit, ja, muss man ja auch dazu sagen.
Das zum Beispiel ist auch eine Sache, die für so einen Uhrenhändler nicht ganz unwichtig ist. Ja,
der Größenwahn.
Genau.
Ja, das haben wir ja vorhin gehört. Wir ziehen einfach mal mit 7 Uhren nach Monaco und werden reich. Also daher ist das schon sehr ähnlich. Aber ich habe vor...
Sorry, dass ich unterbreche. Das wird auch das letzte Mal sein, versprochen. Nicht. Ich sage immer, ich danke meinen Eltern, dass sie mich dieser Welt geschenkt haben. In all meiner Bescheidenheit, ja.
Ich möchte das, ich werde jetzt in der Nachbereitung, werde ich jetzt so ein bisschen Geigen, Trompeten und einen Tusch Engelsgesang einspielen, dass das auch ordentlich umrahmt wird, finde ich halt schon mal sehr, sehr gut. Nein, aber was ich vorhin sagen wollte, ich habe mit dem Handy das erste Video gedreht und hat irgendwas gelabert zum Thema Uhren versenden, war dann aber der Meinung, dass das nicht gut genug ist. Witzigerweise, die ersten Videos, die ich dann gemacht habe, als ich dann gedacht habe, vor, glaube ich, 4 Jahren, sie wären jetzt gut genug, sieht ja sowieso keine Sau. Du hast ja keine Reichweite. Wenn du anfängst, guckt das ja keiner. Also deswegen kann man eigentlich jeden Blödsinn machen, den man will, weil es keiner guckt. Und je besser man wird, desto besser, desto mehr Leute schauen zu. Und ich gebe dir völlig recht, wäre ich vor 10 Jahren dran geblieben, hätte dieser Kanal jetzt nicht seine 13.000, 14.000 Follower, sondern höchstwahrscheinlich 100.000 Follower. Man könnte mit dem Bums richtig Geld verdienen, alleine nur mit dem Kanal. Denn ich sehe ja jetzt, übers Geld verdienen können wir nachher noch gerne reden, ich sehe ja jetzt, ich habe mir das gestern mal hochgerechnet, was dieser Kanal zwischenzeitlich in den nächsten 1 oder 2 Jahren verdienen wird oder was er mir verdient oder nochmal reinspielt. Das ist ja hier auch alles ein bisschen Technik. Ja. Und wenn man sich das hochrechnet, könnte man gut davon leben und müsste nicht noch so hilfsmäßig irgendwelche Uhren verkaufen. Aber das ist nun mal ein Thema. Ihr holt das aber nach. In der Zwischenzeit ist die Reichweite ja erheblich und der Ausstoß dessen, was ihr macht am Tag, ja auch. Also so ist es ja nicht.
Ich sag's mal so, die Zahlen, die online präsent sind, was die Abonnenten angeht, bei uns auf dem YouTube-Kanal, das ist nicht ernst zu nehmen, weil wir da eine Ladung von Fake-Followern, Fake-Abonnenten-Bots geschickt bekommen haben in regelmäßigen Wellen. Also da gab's mal Momente, das gab's auch bei Instagram. Die fallen jetzt alle weg. Die sind auch teilweise...
Die fallen irgendwann raus, ja.
Ja, die fallen jetzt auch teilweise weg, was auch gut ist, weil die sonst die Zahlen verfälschen. Einen riesengroßen Teil an Abonnenten haben wir bekommen durch Fake-Abonnenten, Bots, dadurch, dass wir Werbung geschaltet haben auf unsere Videos. Also nicht Fake-Abonnenten gekauft haben, absichtlich, sondern gedacht haben, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand, um die Videos ein bisschen präsenter zu machen. Daraufhin sind auch irgendwelche Fake-Abonnenten reingekommen. Aber ich sag's mal so, wir strukturieren die Videos etwas anders. Wir versuchen regelmäßig was hochzuladen. Bei uns kommen 2 Langformat-Videos pro Woche raus, mittwochs und sonntags. Und ansonsten sind wir auch sehr aktiv, was Instagram angeht, ja.
Und es macht ihn ja auch richtig Hard-Selling-mäßig, Ware in die Kamera gehalten, Rabatte etc. etc.
Ja, also wir versuchen, das Ding ist halt, dass Instagram zum Beispiel, eine Insta-Story bei einem Abonnenten von dir, das ist der schnellste Weg, diesem Menschen mitzuteilen, ich habe jetzt zum Beispiel diese Blancpain und sie kostet so und so viel. Noch angekauft, direkt gepostet, es gibt Momente, wo ich meinem Store-Manager, dem guten Jakob, der seit über einem Jahr bei uns ist und sich prächtig entwickelt hat. Ja, wo ich dann
gesehen, jetzt ist er schon ein bisschen gewachsen. Ne? Also die Entwicklung ist schon okay.
Ja, ist ein sehr, sehr guter. Ich nenne ihn immer Octopus, weil ich das Gefühl habe, er hat 8 Arme, weil er so schnell ist und alles gleichzeitig machen kann. Und dann auch, haben Oktopusse nicht noch 3 Herzen? Er hat zumindest ein riesengroßes. 1, aber riesengroß. Und so, jetzt genug. Die Arbeit wieder. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, also zu Jakob, ich war ja vor, ich weiß nicht wann, halben Jahr.
Ja, sagen wir mal ein halbes Jahr.
Ja, wurscht. Ich war auf jeden Fall bei euch im Laden. Den findet man ja mitten in München. Noch einigermaßen keine prekäre Wohnsituation, so wie ich das erwartet hatte. Irgendwo so in den Banlieues, so ein bisschen außerhalb, sondern fußläufig, wirklich kuckläufig zum eurem Mittagstisch oder wie es heißt, das Hofbräuhaus, in dem ihr ja mit das immer seid. Deswegen, man kann gerne in den Laden gehen vor Mittagessen, weil danach ist schon Hardcore. Ist halt München, schönes Wetter, Hofbräuhaus und. Und da habe ich ja Jakob kennengelernt und ich dachte nur die ganze Zeit, während wir beide, glaube ich, uns unterhielten, was macht der? Hat der nichts zu tun? Der spielt die ganze Zeit am Handy rum. Kam er zwischendurch, zeigte irgendwas, dann dachte ich, jetzt geht er da noch hin und zeigt noch jedem, was der am Handy rumspielt, weil ich das von meiner Art und Weise ja nicht gewohnt bin. Ja. Und das ist ja nichts anderes, sind wir auch schon beim nächsten Punkt, eure Art und Weise einzukaufen. Weil wir wollen ja auch, oder so ein Hintergrund zu diesem Video ist ja auch ein bisschen, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Händler im Netz. Sagen wir es mal so, vor 10 Jahren Uhren verkaufen war Konzessionär. So, in München sehe ja nur auch einige da. Dann kamen irgendwann, ja, auch vor ungefähr 10 Jahren, kamen dann die Grauhändler, die klassischen, wie wir sie ja kennen, die allerdings so schön in der Ecke gesessen haben. Und dann hat man mal eine Zeitungsanzeige, du wirst es nicht wissen, weil da bin ich dir altersmäßig voraus, Zeitungsanzeige in Kronos und im Armbanduhrenmagazin hinten, kaufe alle Uhren auf und bla 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 und tralala. Und jetzt sind ja so Menschen wie wir unterwegs und da gibt's ja auch die Großen und die Kleinen. Aber es sind ja auffälligerweise alles ziemlich kleine, schlagkräftige Teams. Wie viel, ihr seid in München wie viel? 3, 4 Personen?
Wir sind in München immer präsent 3 Personen, ja.
Also, das heißt, ist da Uhrmacher mit eingerechnet?
Ja. Bei uns in München haben wir einen, der Hauptpolierer, der, Godfather of Polishing, wie ich ihn nenne, weil er Sachen hinbekommt, die wirklich, wirklich gut sind. Wir haben AP-Sammler und Patek-Sammler, die sagen, okay, ich brauche die jetzt nicht zu Patek oder zu AP schicken, weil ich gebe die zu euch. Er kann das. Also eben wirklich, ob es jetzt Weißgold, Gelbgold, Platin etc., er hat's drauf. Und kleine Reparaturen an einfachen Uhrwerken kann er auch machen. Ansonsten haben wir noch, das ist auch ein Überbleibsel aus der Entwicklungsphase unserer Unternehmung, 2 Uhrmacher auf Malta sitzen und 2 Polierer auf Malta sitzen. Jetzt werden wahrscheinlich bei allen Leuten die Alarmglocken angehen. Malta und sofort und Monaco und Strukturen und da wird was versteckt. Ich sag's mal so, wir sind...
Ja, tut ja auch. Ist ja auch okay.
Ja. Da wird was versteckt, das sind Strukturen, um irgendwas zu verschleiern. Ich sag's mal so, wir arbeiten daran, um irgendwann mal den Moment zu erreichen, dass wir wirklich was verstecken müssen. Ja, sag ich mal so.
Ich kenne das, das ist sehr spannend, weil ich wohne ja hier saarlandmäßig Steinwurf von der luxemburgischen Grenze weg und natürlich in jungen Jahren im Unternehmertum hat man dann auch mal gedacht, wunderbar. Damals war das Bankgeheimnis noch ein bisschen heftiger, als es heute ist. Dann fahren wir doch nach Luxemburg und bringen dort all unser Geld hin. Oder wie mir mal ein alter Kunde gesagt hat, Herr Strom, wissen Sie eigentlich, wie viel Geld in eine Aldi-Tüte reinpasst? Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Und er sagte mir dann ganz stolz, genau 1,2 Millionen passen in eine Aldi-Tüte.
Okay.
Und das meinte er nicht als Scherz oder so als Metapher, sondern weil er es halt wusste. So, weil man das da halt rüberbringt. Und das kann man in der Zwischenzeit nicht mehr. Der Banque Générale du Luxembourg, direkt hinter der Grenze in Remich, all die tütenmäßig an den deutschen Feiertagen, die in Luxemburg gearbeitet haben, hat man denen dann all die tütenmäßig dann wirklich auch manchmal Lidl-Tüten, um Gottes Willen.
Ja.
Hat man das dahin geschüttet. Also wenn wir das alle geschafft haben, dass wir ordentlich Geld zu verstecken haben, dann komme ich nochmal vorbei und dann gehen wir. Gerne. Machen wir mal Mittagstisch in München. oder das in dem einen oder anderen schönen Hotel, in dem wir dann 4 Jahreszeiten feiern oder sonst irgendwas. Aber Frage, ihr seid 3 Leute, das heißt Jakob, der Polierer, die Hand Gottes und du mindestens.
Genau.
Nochmal für mich zum eigenen Interesse. Polieren heißt aufarbeiten.
Aufarbeiten, ja. Ja, ja.
Heißt, ich komme mit meiner 50 Jahre alten, ich habe es ja heute gar nicht angezogen, weil es dann so schnell war und wir noch einen technischen Fehler hatten. Ich komme hier mit meiner, mal blöd gesagt, kannst du das sehen?
Ja. Ja.
Ich komme mit meiner Vintage, die diesen schönen Schliff hat, aber komplett verranzt und irgendwas. Oder mit meiner schönen Seamaster, deren Sonnenschliff völlig runter ist, Beatmaster 2, drückt die dem in die Hand und sagt, mach mal.
Im Großen und Ganzen genau so ist das. Also wir kriegen viele Sachen sehr gut aufgearbeitet. Die Frage ist dann immer, wie ausgelastet unsere eigenen Kapazitäten mit unseren eigenen Uhren sind. Und wir haben auch festgestellt, dass wir brauchen für einen Service und eine Aufarbeitung im Schnitt 2 Wochen von der Uhr. Beziehungsweise passiert es auch manchmal schon so, dass wir vom Ankauf bis zum Verkauf und dazwischen Aufarbeitung und Service die Uhr schon quasi in diesem Zeitraum verkaufen. Vom Ankauf bis zum Verkauf.
Ja, 2 passiert.
Wir haben aber auch manchmal Situationen, wo wir dankend ablehnen, weil wir es einfach nicht zeitlich hinbekommen, weil wir komplett ausgelastet sind mit eigenen Sachen. Und wir versuchen, Leuten keine falschen Hoffnungen zu machen, was jetzt die 1955 Breitling oder Omega angeht, die halt gefühlt nur von der DNA des Trägers zusammengehalten wird. Weil wenn man sie dann zerlegt und das quasi nicht mehr da ist, sie nicht mehr zusammenzusetzen ist.
Ja. Ich glaube, ein wunderschöner Hinweis, ich glaube, ich breche in unser beider Sinne und vor allen Dingen im Sinne auch eurer Mitarbeiter, die mit Technik und mit Reparatur und mit Polieren zu tun haben. Es besteht durchaus die Möglichkeit, wasserdichte Stahluhren mit einem Stahlarmband auch mal nach 10 Jahren zu reinigen.
Ja.
Das heißt, man kann diese Uhren nehmen. Ich sage immer dazu, man nehme dazu eine Elektrozahnbürste. Am besten nehme man erst einen Becher, macht Handseife rein, heißes, warmes Wasser, legt die Uhr eine halbe Stunde rein. Dann nimmt man eine Elektrozahnbürste. Man kann nichts kaputt machen, nichts. Man dreht die Krone zu und man drückt nicht unter Wasser in der Gegend rum, aber ansonsten. Und dann gucke man mal, wie das Wasser, welche Färbung dieses Wasser danach annimmt.
Welches Wunder dieses Wunder der Natur vollbringt.
Und dann überlege man sich, dass man dieses alles dann irgendeinem armen Menschen in die Hand gedrückt hätte, um es zu reinigen oder sonst irgendetwas damit zu machen. Das ist schon manchmal sehr, sehr, sehr eigenartig.
Ja. Wir haben zum Beispiel für unsere Kunden, das ist jetzt auch wieder in der Produktion, das Update zu unserem Cleaning-Set, das bekommt jeder unser Kunde, der eine Uhr bei uns kauft, ein Cleaning-Set dazu. Da gehört quasi so ein Reinigungsflüssigkeit, so ein Schaum dazu, eine Bürste und wir zeigen dann auch gerne, weil sich einmal jemand tatsächlich beschwert hat, dass keine Gebrauchsanweisung mit dabei war bei dem Reinigungskit. Zeigen wir auch gerne vor Ort, wie das einzusetzen ist.
Das. Okay, ja, ihr seid ein Full-Service-Unternehmen.
Ja. Also, wenn, ich meine, das ist ja dann im Endeffekt unser Fehler. Dass, wenn das kritisiert wird, haben wir halt nicht so weit gedacht, dass man eine Gebrauchsanweisung dafür macht oder machen sollte. Von daher, wenn ihr nicht wisst, wie man das macht, zeigen wir es euch gerne.
Ja. Jetzt mal ganz ohne Scherz, ich weiß genau, auf was du ansprichst. Wer mit einem Profi zu tun hat, also mit euch, mit Kollegen, mit Verkäufern, mit mir, mit allen möglichen Leuten, die den ganzen Tag damit zu tun haben, wir setzen einiges voraus. Wir wissen schon, dass viele Einsteiger sind, aber natürlich kann man uns fragen und wir werden alles erklären. Und es fällt mir auch immer wieder auf, und das ist jetzt überhaupt nicht witzig oder ironisch oder sonst was gemeint, es fällt mir auch immer wieder auf, dass Sammler bei mir in den Seminaren sind oder Kunden werden, die mir dann erzählen, dass sie 7, 12, 21 Uhren haben und nachher ganz verschämt fragen, was eigentlich der Unterschied zwischen Automatik und Handaufzug ist. Oder es kommt davor, dass dann Menschen auf der Heimfahrt verzweifelt anrufen und sagen, die Uhr ist stehen geblieben, die Uhr ist kaputt, die Uhr ist kaputt. Ich bin jetzt schon 4 Stunden gefahren. Ich hatte so einen Fall von einem ganz lieben Kunden, der kam aus Hamburg bei mir im Saarland vorbei, weil er auf dem Weg nach Südfrankreich war, nach Nizza. Und weit hinter Lyon rief er dann an und sagte, dass die Panerai stehen geblieben ist. Und die Uhr wäre kaputt, sein Urlaub wäre versaut, er kann doch jetzt nicht mehr zurückfahren. Und ich ihn dann fragte, ob er sie aufgezogen hätte. Und er dann, nein, natürlich nicht, weil er hat noch nie eine Uhr aufgezogen, weil es ist eine Automatik. Und dann sagte ich, wenn es denn nur eine wäre, dann würde sie auch laufen. Und einfach mit dem, das sind halt solche Dinge, über die wir jetzt nicht eben informieren können, aber die für Anfänger berechtigte Fragen sind.
Hundertprozentig. Und da wird man auch irgendwann, aber egal in welchem Beruf, etwas betriebsblind und abgestumpft.
Absolut.
Es gibt aber auch Automatikuhren, die, wenn sie länger gelegen haben, nun mal aufgezogen werden sollten.
Immer.
Und dann erst der Rotor mit einer, wenn vorhandenen, Handgelenksbewegung immer wieder recharged. Ja, ich habe oft auch oft die Kunden, so typische Leute, die im Büro arbeiten. Ja, meine Uhr bleibt ständig stehen, ist so eine Automatik. Ja,
ja.
Müssen Sie mal halt aufziehen. Ja, aber ist so eine Automatik. Ja, aber. Ja, okay, gut, aber die Gang. Ja, wie viel bewegen Sie sich denn am Tag?
Ich bin Beamter.
Genau.
Ich bin im Landratsamt.
Sie ziehen sich an, fahren wahrscheinlich zur Arbeit mit dem Auto, ja, dann gibt's mal maximal, und dann hängt ja auch noch davon ab, ob der Rotor nur in die eine oder in die andere oder in beide Richtungen aufziehen kann. Ja. Und im Büro sind Sie dann wahrscheinlich auch Kaffee holen, kurz Mittagstisch. Ja, da reicht nun mal diese Bewegung nicht. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und da sehe ich auch unseren gemeinsamen Bildungsauftrag, weil ganz, ganz viele Leute ja durch die Corona-Zeit und auch durch das Verschulden von Social Media Uhren nicht mehr als physikalischen Ausdruck der Zeit am Handgelenk sehen, sondern als Investment und Geldverdienmöglichkeiten etc. Und da muss man schon ganz genau jemanden haben, der auch keine Angst hat, zu sagen, von wegen, nein, so ist das nicht. Ja, und ich habe oft Kunden, die mich fragen, wie finden Sie denn diese Uhr, die ich hier gerade, wollen Sie meine persönliche Meinung wissen? Ja, sagst du, ich finde sie hässlich. Ich würde sie niemals tragen. Wie können Sie sowas sagen? Sagst du, Sie haben doch nach meiner persönlichen Meinung gefragt.
Ja.
Meine Händlermeinung ist aber, dass ich weiß, dass die Uhr einwandfrei läuft, dass sie 24 Monate bei uns Garantie bekommen, dass der Preis angemessen ist und dass ich übermorgen, wenn irgendwas mit der Uhr sein sollte oder in 2 Jahren sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder da bin und ans Telefon gehe, um Ihnen zu erklären, dass man eine Uhr aufziehen muss ab und zu oder halt sie zu reparieren. Ja, das ist alles, was auch Leute nicht sehen.
Was auch habe ich neulich auch gesagt, sie ist einfach hässlich und die Uhr ist auch nicht schön. Also deswegen. Aber damit muss man dann leben, wenn man uns nach der Meinung fragt.
Dafür habe ich kurz meinen Witz auch bei Instagram gesehen. Da steigt eine Frau ein in den Bus mit einem Kind und sagt der Busfahrer, mein Gott, ist das Kind hässlich. Und sie ganz verdutzt setzt sich hin neben den Mann und ist so ganz aufgeregt. Was ist denn los mit Ihnen? Ja, der Mann, der hat mein Kind beleidigt. Und sagt, haben Sie nichts getan? Sagt sie, nee, was soll ich denn machen? Das würde ich jetzt nicht so auf mich sitzen lassen. Gehen Sie zu ihm hin und lesen Sie ihn die Leviten und ich halte ihn so lange Ihren Affen.
Dir ist schon klar, dass wir das alles rausstreichen müssen nachher.
Ja.
Das ist... Aber ist gut, das Video wird dann sowieso nicht lang, ist aber auch kein Problem. Oder mein Lieblingswitz vom Krebs, wenn er dann so schön erzählt, guck mal, ich habe eine neue Freundin, ist sie nicht schön? Und der Freund sagt, stimmt, sie ist nicht schön. Ist eigentlich ganz genau das. Also, kommen wir aber nochmal
zurück
zu den Uhren. zu dem langweiligen Thema Uhren. Das heißt, ihr habt einen Service bei euch. Ihr bietet Service an. Andere Frage, weil du vorhin, wir waren bei Social Media. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen. Ihr macht Social Media, es gibt euch ja schon länger, schon einige Jahre. Ihr macht aber Social Media jetzt seit 2 oder 3 Jahren. Hat sich seitdem die Klientel verändert, altersmäßig, typmäßig, menschenmäßig, anspruchsmäßig? Das seit man weiß, bei mir ist ja genauso. Es kommt niemand zu mir, kauft etwas oder ins Seminar oder zu einem Workshop oder kommt hierher, der sagt, ich habe noch nie im Leben was von Ihnen gehört. Ich habe nur gesehen, Sie haben eine Speedmaster, die will ich unbedingt kaufen. Das passiert in 1 von 1000 Fällen. Ansonsten kennen uns die Menschen ja. Ihr habt ja noch ein Schaufenster. Bei euch ist das ja nochmal was anderes. Ihr habt ja noch Laufkundschaft, auch wenn es jetzt nicht gerade die 1AA-Lage ist auf der Maximilianstraße oder so. Mhm. Aber es gehen ja schon ein paar Leute, also ein paar Betrunkene aus dem Hofbräuhaus gehen ja schon vorbei, die ihr dann abziehen könnt.
Vorher aus Dürnbräu, ja. Weil wenn da zugemacht wird, macht man dort auch. Ja, also die Lage auf der Maximilianstraße wäre auch unbezahlbar. Wir haben aber nichtsdestotrotz sehr viel Glück gehabt mit der Lage, weil wir direkt an so einer Verbindungsstraße zwischen der Maximilianstraße und dem Tal sind und weiter hinter ist der Viktualienmarkt. Ja. Und hier sind schon sehr, sehr viele Leute unterwegs, was uns auf jeden Fall, wir hatten zum Beispiel den Fall, dass wir den Laden noch nicht offiziell auf hatten und hier war alles noch chaotisch am Umstellen und es war sehr warm, deswegen hatten wir die Tür offen. Und da ist jemand vorbeigelaufen und hat gesagt, oh, was macht ihr denn hier? Ja, Uhren. Ach was, ich suche gerade die und die. Ich sag so, ja, wir haben tatsächlich gerade eine da, die ist jetzt nicht hier, weil wir gerade umräumen, aber echt, ja? Wann kann sie denn hier sein? Sagst du, na, nächste Woche machen wir auf. Und da haben wir quasi, bevor die offizielle Eröffnung gewesen ist, haben wir schon eine Uhr verkauft. Und das war für uns auch so der Moment, okay, es ist richtig, weil an Spontanverkäufen in Berlin, wo wir auch ein Fenster hatten und da hatten wir eine 1A-Lage am Kurfürstendamm, kann ich, weiß ich nicht, an 2 Händen abzählen, wie oft jemand vorbeigelaufen ist, was gesehen hat im Fenster, reingekommen ist und gekauft hat.
Und aber nochmal, euer Publikum, was ihr verkauft ja online im eigenen Shop, ihr verkauft bei, macht ihr auch massenweise Werbung, eBay und bei Chrono24. Richtig. Und noch dem ein oder anderen Portal noch, keine Ahnung was. Aber ihr verkauft auf allen Kanälen.
Auf eBay verkaufen wir seit kurzem. Ja, und da haben wir jetzt, probieren wir das Format der Auktionen aus. Von daher, die Leute, die deinen Kanal sehen, kennen das ja noch von ganz früher wahrscheinlich. Ne? So hat auch Alex angefangen, ihr Uhren auf eBay zu verkaufen. Da gerne mal reinschauen. Da haben wir auch aktuell ein paar Auktionen laufen. Aber angefangen groß zu verkaufen haben wir auf Krone24. Und das sage ich auch jedes Mal, klar, Krone24 ist schon mittlerweile sehr teuer geworden. Entwickelt sich aus meiner Händlersicht nicht in die richtige Richtung, aber nichtsdestotrotz, ohne Krone24 gäbe es ganz, ganz viele Händler nicht, weil Krone24 die Möglichkeit gegeben hat, die Plattform gegeben hat, groß zu werden. Jetzt mittlerweile ist aber der Anteil der bei Krone24 verkauften Uhren rapide zurückgegangen. Also, und wir verkaufen übers Fenster, wir verkaufen über Instagram und durch Instagram und Social Media, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, haben wir, ich kann nicht sagen, dass wir eine breitere und unterschiedlichere Variation des Kunden bekommen haben. Ich würde eher sagen, dass wir Kunden gewonnen haben, wo ich nicht denken würde, dass sie uns auf Instagram folgen und nicht unsere Videos bei YouTube gucken. Beziehungsweise als wir angefangen haben, YouTube und Instagram zu machen, haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das halt auf unsere Art und Weise, die aber wiederum bei dem einen oder anderen Uhrensammler oder Uhrenliebhaber anecken könnte. Und da kam ein Kunde, wo ich gedacht habe, okay, gut, wenn der das sieht, der wird das gar nicht gut finden und der wird nicht mehr kaufen. Und der kam zu uns und meinte, endlich, ja, das ist geil. Und das habe ich halt nicht erwartet von diesem Mensch. Ja, das ist ein Mensch, der ein Halstuch trägt in seiner Freizeit. Und ich denke mir so, okay, gut, alles klar. Ich dachte, sie wachen morgens zu den vier Jahreszeiten von Vivaldi auf und essen Egg Benedict und lesen, weiß ich nicht, Goethe. Und wenn sie das Wort Scheiße in dem Video sehen, dann wird sofort blockiert. Aber anscheinend kocht er auch nur mit Wasser.
Ja, das ist sowieso eine sehr spannende Geschichte. Ihr habt es ja garantiert genauso mitgekriegt, wie ich das mitkriege, wie es andere Kollegen mitkriegen. Es gibt natürlich die Hardcore-Sammler, sage ich mal so, die Alteingesessenen, die alles wissen, im wahrsten Sinne des Wortes, die aber, und das muss man ihnen immer wieder sagen, für uns eine sehr uninteressante Zielgruppe sind, als Kunden. Ja. Weil gerade die auch in Foren, in Gruppen, in was weiß ich, sehr, sehr, sehr viel reden und sich in ihrem Spezialgebiet, sage ich mal so, sehr viel Wissen angeeignet haben, sind nicht unbedingt unsere Kunden, weil die kaufen dann einen 1973er eine russische Poljot, weil ihnen die gut gefällt und weil das ihr Spezialgebiet ist. Und wenn ihr da um die Ecke kommt, also gerade ihr, und dann hat man mal so einen sechsstelligen Wecker irgendwo, das ist jenseits von Gut und Böse, und da regt man sich natürlich auch sehr, sehr gerne auf. Erstens über die Uhren, was verkauft ihr denn da für einen Scheiß? Zweitens, was sind das für Leute? Guck mal, junge Leute, die können ja gar keine Ahnung haben, weil ich selbst habe ja die Ahnung erst nach 40 Jahren Sammeln erhalten. Ja. Und gerade wenn es dann ein bisschen jünger ist, und dich zähle ich halt noch dazu, mich nicht, kann immer noch mit diesen grau gefärbten Haaren dann rüberkommen, und das macht wenigstens so ein bisschen seriös. Aber das sind nicht die Kunden, das sind auch keine Kunden von Konzessionären, sondern das sind die auf Uhrenbörsen rumrennen und sich gegenseitig die Uhren abkaufen und ein Fachgespräch haben wollen. Für die sind die Medien super interessant, für die ist YouTube interessant, für die ist Insta und vor allen Dingen auch noch Facebook interessant, das Altherrengeschäft. Aber das ist nicht unbedingt unsere Zielgruppe, die wir mit der Ware, die wir haben, ansprechen. Das muss
absolut.
Man auch
sagen. Und da hast du einen guten Punkt getroffen. Das ist ein besonderer Schlag Mensch, der es gibt auch sehr viele Kunden bei uns, wo ich oder Leute, die reinkommen, wo ich direkt merke, dieser Mensch weiß über die Marke Panerai oder Omega oder egal was 570 Millionen Mal mehr als ich.
Ja.
Und mit der dritten Frage merke ich, dass er mich einfach nur testen möchte, um mich in diesem Moment zu zeigen, dass er der Alpha ist im Omega-Game. Dann sage ich ihm ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Was für ein Wortspiel, der Alpha im Omega-Game.
Ungewollt.
Da hat sich aber die siebte Klasse hat sich aber direkt schon bezahlt gemacht, das sage ich dir.
Und dann sage ich auch ehrlich, ich weiß es nicht, wenn sie unbedingt möchten, dann werde ich in dem World Wide Web mal nachschauen, ob ich eine Antwort finde. Aber ich habe die geringe und ganz, ganz kleine Vermutung, dass sie die Antwort auf ihre Frage eigentlich schon wissen und mich einfach nur testen wollen. Ist es nicht so? Ah ja, ja, genau. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann gibt's aber wiederum Leute, die dann sich auf YouTube oder Instagram oder etc. rumtreiben und sich dann darüber in den Kommentaren darüber aufregt, dass der junge Brillenträger Jaeger LeCoultre falsch ausgesprochen hat, Jäger gesagt hat. Oder nicht Hublot, sondern Hublot gesagt hat und ein Vollidiot ist. Ja, okay, gut, alles klar.
Ein Vollidiot, kein Vollidiot. Wenn genau. Er Hublot okay. sagt, ist er ein Vollidiot.
Genau. So. Merci beaucoup.
Wir sind schon multilingual, das ist schon der absolute Hammer.
Und das ist aber in Ordnung, und wie du sagst, das sind nicht wirklich unsere Kunden.
Wer ist neuer Kunde? Erzähl mir mal, wie sieht der Lieblingskunde aus, den ihr euch backen könnt? Vergleichen wir mal, ihr in der Stadt, ich auf dem Dorf.
Ja.
Umsatzmäßig dürften wir ungefähr gleich sein, außer dass ihr 100 Mal größer seid, aber interessiert auch keinen.
Ja,
wie sieht euer Lieblingskunde aus? Und die zweite Frage, nachdem du die jetzt sehr, sehr langatmig beantworten wirst, wie sieht die Lieblingsuhr aus, die ihr verkauft? Wird mich jetzt mal interessieren. Ich schreibe mit, weil ich werde dann direkt nur noch diese Uhren einkaufen. Lieblingskunde.
Lieblingskunde ist Mitte 30, 40, hat ein sehr gutes Einkommen und sieht eine Uhr nicht als Investment und hat keine Angst, an einer Uhr Geld zu verlieren, weil er keine Uhr kauft, der Uhr halber oder der Investition halber, sondern der Emotion halber, welche er von dieser Uhr bekommt. Wenn er diese Uhr irgendwo bei einem Event trägt, die Blicke, die er dafür bekommt, die Gespräche, die er damit führt, das Potenzial der Uhr sieht, dass so eine Uhr am Handgelenk in bestimmten Kreisen ein Türöffner sein kann, ein Gesprächsaufhänger, um wiederum Geschäft machen zu können. Das ist, und jemand, der sich wirklich eine Woche lang überlegen muss und bitte nicht böse nehmen etc., ob er jetzt diese Omega für 3.500 € kauft oder nicht, dann sage ich auch oft, wenn zum Beispiel die Frage gestellt wird, was schätzen Sie denn, für wie viel kann ich die Uhr in 3 Jahren wieder verkaufen? Ich sage so, tut mir leid, da zitiere ich Roman Scharf aus Amerika, ich habe keine Kristallkugel. Wenn ich die hätte, dann würde ich hier keine Uhren verkaufen, sondern irgendwas anderes machen, ja, Lotto spielen oder was auch immer. Aber wenn Sie jetzt bereits Angst haben, Geld zu verlieren an einem Objekt, was Sie so gesehen gar nicht brauchen, weil wir verkaufen nun mal das, was, da hast du auch ein sehr, sehr gutes Video zu gemacht, dass Luxus ja nachhaltig ist, aber den Luxus braucht ja niemand, dann sollten Sie sich vielleicht überlegen, ob das überhaupt was das Richtige ist. Weil ich möchte nicht, dass Sie mit einem blöden Bauchgefühl hier rausgehen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nach einem Jahr jemand, weiß ich nicht, eine Executive Dual Time in Gold kauft von Ulysse und nach 2 Jahren sie dann wieder verkaufen möchte und dann ich ihm halt sage, dass ich keine 9.000 € zahle, sondern, weiß ich nicht, 6. Und das mal in 3 Jahren, und dann versuche ich das immer runterzubrechen, auch auf die Monate. Und dann betrachten Sie, als hätten Sie sie ausgeliehen. Ja, als hätten Sie sie gemietet. Das ist so, um jetzt nicht so langatmig auf die Frage zu antworten, das ist mein Lieblingskunde. Der das Potenzial in den Emotionen sieht. Das würde ich so beschreiben, ja.
Also ich gebe dir da völlig recht. Ich setze noch eins drauf, was ich sehr, sehr mag. Was man sich allerdings, ja, was auch das größte Lob ist, was ein Kunde einem Händler entgegenbringen kann, dass der Kunde dem Händler vertraut. Ich habe öfter Anrufe von ganz lieben Kunden, bei denen ich auch weiß, dass sie nicht ausschließlich, aber bevorzugt bei mir kaufen, weil sie halt das Kauferlebnis mögen. Das habt ihr genauso. Kunden, die immer wieder reinkommen und sagen, ja, es ist mal wieder soweit und endlich habe ich was Schönes gesehen. Die dann auch mal fragen, ja, ich habe bei Ihnen im Shop, habe ich eine Graham gesehen. Was ist das denn? Habe ich im Leben noch nicht gehört. So, ist das gut? Da sage ich immer, nein. Die wartet einfach nur auf den einen Doofen, der sie kauft und er hat sie gerade gefunden. So, ja, also
hätte ich für eine Graham, Chronofighter, hätte ich umgebracht. Für eine Swordfish hätte ich eine Niere gegeben.
Ja, aber es ist halt keine wirklich bekannte Marke und der Kunde fragt, der findet die geil von der Optik her, weil er selber, ich sag mal, für so eine Chronofighter, keine Ahnung was, er ist 1,98 m groß, wiegt 120 Kilo, da liegt das schon satt am Handgelenk, aber es sieht halt nun mal aus wie so ein Dieselaggregat oder sonst irgendwas, was man damit machen kann. So die Rambo-Uhr, wo ich noch 3 Leute damit erwürgen kann. Und wenn ich dem dann sage, ja, die Uhr ist klasse, vor allen Dingen auch für den Preis, von der Technik her, von allem, das ist keine Haute Horlogerie, aber es ist eine tolle Uhr, dann sagt er, prima. Wenn Sie das sagen, dann kaufe ich die und dann sind die glücklich mit. Das ist so etwas, Menschen, die auch mal auf einen hören. Und zwar nicht im Sinne, du hast auch was angesprochen, was ich immer wieder höre, habe ich auch irgendwann in den letzten Videos gesagt, Sprüche, die man wirklich nicht anbringen sollte, sind die, glauben Sie, die passen bei mir in die Sammlung. Gucken Sie mal, ich habe jetzt eine Seamaster, ich habe eine Submariner und dann habe ich noch eine Calatrava, glauben Sie, die passt in die Sammlung. Was soll der Scheiß? Natürlich passt die nie in die Sammlung, außerdem die 3 Uhren, die Sie haben, sind keine Sammlung. Das sind 3 Uhren, die sie lieben. Und Dankeschön, tschüss. Genau. Sage ich auch immer, erstens, wir sind Deutsche, zweitens, wir sind Männer und Männer müssen aus allem eine Wissenschaft machen. So, wenn man 3 Sachen hat, sammelt man. Oder wenn man 2 Bohrmaschinen hat, ist man direkt schon mindestens ein Handwerksmeister.
Dazu sage ich auch immer, okay, gut, das ist, Sie haben gerade gesagt, in Ihrer Sammlung sind 2 Uhren oder 3 Uhren. Ich sag's, vorsichtig, ja, weil ich meine, ich habe auch mehrere Unterhosen, mehr als drei, und ich bin kein Unterhosensammler, ja. Also schwierig, schwierig. Aber ich denke mal auch, dass, das hatten wir schon besprochen, es geht um die Emotion und nicht nur wegen der Uhr, sondern die Emotion beim Kauf, die Emotionen, die man dem Händler gegenüber empfindet beim Gespräch. Das alles spielt da mit rein. Es gibt Kunden, die uns wahrscheinlich komplett für Vollidioten halten und bei uns niemals kaufen werden. Auch wenn sie gerade, wenn wir eine Uhr haben, die der Kunde unbedingt haben möchte zu einem phänomenalen Preis, aber er mag uns nicht, dann ist es auch so.
Stell dir mal vor, alle Leute werden zu uns reinkommen. Das funktioniert nicht.
Ich habe gelernt, man kann es nicht allen recht machen. Und,
nein. Wer alles kann, kann gar nichts. Das ist der alte Spruch.
Versucht. Das ist meine angeborene Intention, da irgendwie allen zu gefallen. Aber ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Es ist auch vollkommen in Ordnung.
Es funktioniert nur das Gegenteil. Je spitzer und selektiver wir auf eine Zielgruppe zugehen, desto mehr werden wir auch anerkannt. Auf der anderen Seite, ja, ich bin so ein typisches Beispiel, weil ich aus der Sammlerecke komme, Vintage, und jetzt als Verkäufer. Ich habe mal nachgezählt, ich habe bisher verkauft 110 verschiedene Uhrenmarken. So, das ist, hört sich hammermäßig an, aber da waren halt auch ein paar Tralala-Marken aus den 80er, 70er Jahren dabei. Aber man hat halt ein breites Wissen im Gegensatz, das ist ja bei euch genauso wie bei mir oder bei anderen Gebrauchtuhrenhändler, Grauhändler, egal wie man sie nennt. Wir sind ja eigentlich, als was bezeichnet ihr euch?
Also wir hatten tatsächlich dieses Thema vor kurzem, als letzte Woche Alex hier gewesen ist. Ab wann ist man Grauhändler? Gibt es da eine klare Linie, weil er einen Podcast gehört hat, so ein Wirtschaftspodcast, da war die Familie von Wempe da und die haben gesagt, ja, wir haben auch dieses CPO-Programm mal angestoßen und grau etc. Ich persönlich finde nicht, dass wir Grauhändler sind. Warum?
Nein, seid ihr nicht.
Wir sind Gebrauchtuhrenhändler, weil unser Kerngeschäft nicht daran gebunden ist, von einem großen Konzessionär in großen Mengen ungetragene Ware abzunehmen, um die dann wiederum als ungetragen zu verkaufen mit einer geringen Marge. Ja. Wir sind auch nicht nur an eine Hand von Vollmarken gebunden, sondern wir machen Rolex, wir machen Audemars Piguet, wir machen Lissadon, wir machen Girard Perregaux, wir machen Omega etc., Zenith etc., etc., etc. Von daher sage ich immer, wir sind keine Grauhändler. Nein.
Nein, ich kenne sowieso keinen wirklichen Grauhändler. Das ist ein Begriff, der aus der Automobilbranche kommt. Grauhändler waren die Jungs vor 30 Jahren, als dann EU oder nicht EU, als das aufkam, die eine einzige Marke von einem Land zum nächsten importiert und reimportiert haben wegen der Mehrwertsteuer. Die waren dann aber auf VW oder Ford oder irgendwas spezialisiert. Grauhändler ist ganz klar neue Ware, die nicht vom Hersteller kommt, sondern von einem anderen Händler. Wir sind größtenteils Gebrauchtuhrenhändler. Ich bin dann teilweise sogar, weil ich ja mit der German Collection auch neue Uhren verkaufe, die ich direkt vom Hersteller beziehe, ich habe aber keine Konzession, also keinen Konzessionsvertrag, es ist völlig schnurzegal, weil die Leute kommen ja nicht rein und sagen, wenn sie ein Grauhändler sind, kaufe ich, und wenn sie Gebrauchtuhrenhändler sind, kaufe ich nicht. Der kommt rein, sieht deine Nase und sagt, bei dir kaufe ich nicht, wie siehst du aus?
Ich finde generell auch, dass der Begriff Grauhändler so negativ klingt.
Ja, das blödsinniger ist Begriff.
Ja, also Grau.
Der Begriff der Grauhändler. Der Begriff der Grauhändler wurde von den Konzessionären erfunden als Abwertung. So, das ist es einfach. Es gibt den Grauhandel, den Schwarzhandel und es gibt den Weißhandel. Das ist eigentlich das. Der Weißhandel ist der lizenzierte Handel. Darüber spricht man nur nicht. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber nochmal, um auf das Phone zurückzukommen. Also schätzt ihr Durchschnittskundenalter, sag ich mal, 35, 45?
Ja.
Ja, sehr spannend.
Aber um nochmal auf die Social Media Frage zurückzukommen, der Kunde wird gefühlt immer jünger. Okay. Weil er durch Social Media wahrscheinlich schon in jungen Jahren noch in der Schulzeit mit der Thematik Luxus und Luxusuhren in Berührung kommt und dieser Wunsch, etwas derartiges zu besitzen, da vor sich hin vegetiert und sich entwickelt und mit dem ersten Geld dann sich das erste Luxusobjekt fürs Handgelenk dann gegönnt wird, ja. Und in dem
aber das heutigen, das ist ein Wunsch, den nicht unbedingt wir, also ihr und ich und jetzt implementieren in den jungen Menschen, sondern gibt es ja andere Kollegen, die das ein bisschen aggressiver und häufiger und öffentlicher machen.
Gut möglich. Ich sage aber trotzdem, dass wir auch mitunter mit unserer Social Media Strategie schon versuchen, den Hunden von morgen schon quasi an uns zu gewöhnen.
Dass, wenn also ich hab ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Also erstens sind meine Kunden älter, aber ja, das hat sehr viel damit zu tun, wie Opa immer gesagt hat, wie der Herr so's g'scher. Also es ist natürlich ganz klar, dass allein optisch, wenn sich Menschen unsere Videos angucken und sie bleiben bei einem 30-Jährigen hängen, das eine andere Geschichte ist, als wenn sie jetzt bei einem 38-Jährigen wie mir hängen bleiben, sondern sagen, okay, der sieht halt alt aus, dafür ist er halt sehr jung. Und man sucht sich immer diejenigen, ich sag mal, wunderschönes Beispiel, Munich Wristbusters, die angefangen haben damit, Fake-Uhren als Video zu erkennen, die dann zum Händler geworden sind, in der Zwischenzeit ja sogar, glaube ich, börsennotiert sind.
Ja.
Ganz, ganz liebe Jungs, ich durfte mal kurz kennenlernen, aber natürlich ziehen die ein völlig anderes Publikum. Warum sollte ein 19-Jähriger, der wirklich jetzt die Möglichkeit hat über die Kreditkarte oder er ist wirklich Influencer und YouTuber und er verdient sein eigenes Geld, scheißegal, woher das Geld kommt, ja, warum sollte der zu mir kommen, wenn er genauso gut zum 25-Jährigen gehen kann, mit dem er dieselbe Sprache hat, dieselbe Sozialisierung, dieselbe Musik hört, dieselbe keine Ahnung was. Und er hat ja bei mir, der junge Kunde, das war schon immer so, war bei mir früher genauso, wenn ich zu jemand gehe, der doppelt so alt ist, als ich es bin, habe ich immer das Angst, ja, der weiß ja alles besser. Das ist ja der weise Mann, da kann ich mich ja nur blamieren, der hat ja schon 80 Jahre gesammelt, also gehe ich da lieber zu jemand, der jünger ist. Und so selektiert sich das. Ihr habt ja andere Kunden, ihr sitzt in einem anderen Bereich, ihr würdet auch, bin ich fest davon überzeugt, wenn ihr jetzt hier so auf dem Dorf sitzt, so ein bisschen, was eine ganz andere Klientel hat, wobei ich hier auf dem Dorf keine Klientel habe, also Laufkundschaft gibt es ja hier nicht, dann würde man sich auch anders entwickeln, würde anders arbeiten, würde auch anders mit den Leuten umgehen.
Man kann gewissen Situationen anpassen und das ist dann auch etwas, was einen guten Verkäufer wahrscheinlich auch ausmacht, dass man versteht, mit wem man gerade spricht, sich jetzt nicht unnatürlich verhält oder verstellt, sondern eher auf eine sehr authentische Art und Weise einen Dialog führen kann, auch mit jemandem, der jetzt, weiß ich nicht, bildungstechnisch 3 Köpfe höher ist als ich, Doktor, Professor, irgendetwas. Oder, weiß nicht, ein 18-Jähriger, der gerade sein Abitur macht, ja, und ich dem halt erklären muss, dass du wirst zwar jetzt in einem halben Jahr 18, aber so wie du gerade hier reingekommen bist mit der Aussage, ja, ich werde demnächst 18, mein Papa hat mir ein Budget für 35.000 gegeben, ich würde mir gerne die Offshore da angucken und ich sage, wenn ich kann sie dir gerne zeigen, aber wenn du sie nur 2 Stunden trägst, bei deiner Körperstatur hast du Skoliose, weil du bist sehr dünn, junger Mann. Und außerdem, überleg doch mal, wenn du jetzt mit 18 dir eine 35.000 Euro Uhr schenken lässt, dann hast du doch überhaupt keine Luft nach oben. Was kriegst du dann mit 25? Fang du erstmal hier an. Und dass dann auch positives Feedback kommt durch solche Gespräche und das ist diese Art und Weise, sich anzupassen. Mit wem sprichst du gerade? Was passiert hier gerade? In welche Richtung geht das Gespräch? Und ich verkaufe lieber nicht, als dass ich verkaufe, aber habe dann ein gutes Gewissen, mit jemandem vernünftig gesprochen zu haben und zu wissen, dass der Kunde auch jetzt ein gutes Gefühl hat, auch wenn er nicht gekauft hat. Auch wenn er nicht
gekauft hat. Ja, aber guck mal, das ist ja genau der große Unterschied, den wir haben, in der Art und Weise, wie wir, ich schließe dann mit dem wir auch immer andere Kollegen mit ein, die sind ja alle bekannt, die sind genauso auf Social Media wie wir kommen ja aber gleich nochmal dazu. Das ist ja der große Unterschied, den wir haben zum Beispiel zu Konzessionären. Ich erkläre das auch immer den Menschen. Der Lieblingskunde eines Konzessionärs ist Ende 20, weiblich und blond. Das soll jetzt kein Klischee sein, doch ist ein Klischee. Aber was ich damit meine, ist einfach, einen Kunden oder eine Kundin, der Kunde kann auch männlich sein, eine Kundin, die einfach kommt und sagt, Mensch, Herr Schmidt, Sie kennen mich doch schon seit 35 Jahren. Ich war so groß, als ich zum ersten Mal mit meinem Papi hierher kam. Und zum 12. Geburtstag bekam ich eine Flickflack und zum 16., als ich Abitur mit 0,9 gemacht habe, bekam ich eine Datejust. Jetzt bin ich mit 21 mit dem Studieren fertig. Jetzt darf ich mir eine Daytona aussuchen. Papi hat mir die Karte mitgegeben. So, und noch die zwei Perlenkettchen und noch einen Ring. Und das sind diejenigen, die nie verkaufen, die völlig stressfrei sind, die nicht verhandeln, die nicht über den Preis reden, sondern einfach nur die Karte zücken. Ja. Und wenn dann Papi nachher sagt, was hat denn die Uhr gekostet, sagen sie, keine Ahnung, aber sie war schön. So, das sind
was
diejenigen,
auch vollkommen in Ordnung ist.
Weil die, absolut, absolut. Auch Konzessionäre. Konzessionäre haben komplett ihre Berechtigung, weil dort kann man sich wirklich Uhren noch schön saufen. Konzessionäre gehen auch nach dem Konzept, wenn ich Stammkunde bin, kriege ich ganz viele Prozente. Die Konzessionäre sind meiner Meinung nach in dem gesamten Game, ich habe ja, du kennst meine Videos, ich habe schon genügend drüber gemacht, die Konzessionäre sind in diesem gesamten Game die ärmsten Schweine, weil die größten Feinde des Konzessionärs sind die Hersteller, weil die ihnen irgendwann das Geschäft abnehmen, indem sie eigene Shops machen, indem sie Boutiquen aufmachen, indem sie letztendlich auch Online-Shops aufmachen. Und der Kunde, der, und das haben wir ja gerade vor 2-3 Jahren erlebt, beim Konzi rausgeht und irgendwann nicht mehr widerstehen kann. Er hat seine Daytona zum Listenpreis gekriegt für 18, 19 und er kann nicht widerstehen, entweder zu euch oder zu irgendwelchen Kollegen in Köln und Düsseldorf zu gehen und diese Uhr innerhalb von 2 Minuten ungetragen fürs Doppelte zu verkaufen. Und damit hat der Konzi nochmal das Problem, dass er an den Falschen verkauft hat. Der Hersteller macht ihn rund. Er verliert vielleicht seine Konzession. Das System ist, aber das ist nicht das Fass, was wir aufmachen. Deswegen arbeiten wir ja anders.
Ich meine, ohne die Konzessionäre würde uns Gebrauchtuhrenhändler, würde es uns auch nicht geben. Aber auch ganz viel Geschäft bei Konzessionären würde nicht entstehen, wenn es wiederum uns geben würde, die den Leuten, die sie mal was gekauft haben, das, was sie nicht mehr haben wollen, wieder zu Geld machen, welches sie wieder dann zu den Konzessionären bringen können. Also es ist, das Geld ist nie weg, es gehört einfach nur jemand anderem.
Ja, genau. Jetzt zur Frage von vorhin. Uhr, perfekte Uhr zum Ankaufen, gibt's sowas als sogar als Modell oder Marke, Modellkategorie, wo er sagt, ja, wenn ich die habe, jederzeit, kaufe ich jederzeit, alles was gut ist, was wirklich eine gute Ware ist, außer runtergerockt und komplett im Eimer, damit kann ich gutes Geld verdienen, weil es sich vielleicht schnell dreht, weil es eine hohe Marge hat. Und gibt's die ein oder andere Uhr, wo man sagt, tolle Uhr, du hast ja schon ein paar Marken genannt, tolle Uhr, aber Finger weg, als Sammler ja, als Händler Todesstoß.
Es ist im Endeffekt eine Mischung aus sehr vielen Faktoren. Wenn ich bei einer Uhr davon ausgehe, dass ich schnell verkauft bekomme, reicht mir eine kleinere Marge. Aber nichtsdestotrotz, wie sagen wir jetzt, nehmen wir mal die Krone, die Rolex als Beispiel, die Rolex Daytona, sage ich mal. Es gab Momente, wo wir Rolex Daytona angekauft haben, mit dem Hintergedanken, okay, gut, in 2 Stunden gefühlt ist sie verkauft und wir dann 2 Monate später sie immer noch im Fenster hatten. Ja, weil aus irgendeinem Grund in dem Zeitraum, wo wir dieses Objekt hatten, auf dieser Welt keiner aufgewacht ist mit dem Gedanken, oh, ich möchte eine Rolex Daytona haben, neu kriege ich keine, also muss ich gebraucht, da zahle ich ja wesentlich mehr. Ich habe zufälligerweise auch das nötige Kleingeld dafür. Und dann findet er uns. Also diese ganzen Variablen müssen ja auch im Endeffekt im Verhältnis stehen, damit die Gleichung aufgeht. Genauso hatten wir aber auch Uhren, die wir angekauft haben. Ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Ulysse Nardin Freak. Die Freak-Reihe von Ulysse Nardin finde ich, wie ich immer sage, phänomenal. Eine extrem exotische, sehr schwer verkaufbare Uhr. Und wenn man so einen Exoten ankauft, das ist ja auch das, was uns von vielen anderen unterscheidet, dass wir keine Angst haben, ein Ankaufsangebot zu benennen und
das
sagen,
stimmt,
okay,
ja, das stimmt.
Die Uhr hat mal 150.000 Euro gekostet. Ja, wir wären jetzt bereit, 30 dafür zu zahlen. Um sie, für wie viel wollen Sie die denn verkaufen? Ja, realistisch kriegen wir sie für 50 verkauft, wahrscheinlich. 20.000, ja, aber es kann sein, dass wir in einem Jahr sie wieder anrufen und sagen, übrigens, wollen Sie nicht mal Ihre Uhr wieder zurückkaufen? So, ist auch alles schon mal passiert. Und da hatten wir eine Ulysse Nadon Freak, die haben wir angekauft mit der Erfahrung, dass es länger dauert, dementsprechend braucht man eine längere Marge. Man muss auch einkalkulieren, dass wenn irgendwas mit der Uhr ist, einer Freak, dass der Service und der Aufwand, der Unterhalt so einer Uhr wesentlich größer ist. Wir geben 24 Monate. Also das sind alles Faktoren, die man damit reinrechnen muss. Und ich habe die Uhr online gestellt und nach einer Stunde war sie verkauft. Lucky Punch nennen wir das.
Ja, es war der eine. Es war der eine, der aufgestanden ist, hat durch irgendeinen Schrägen in dem Moment gegoogelt, hat ein Foto gesehen, ist auf euch gekommen, hat gesagt, die wollte ja, ich, hat sich das Ding. So ist es mir gegangen mit
Gespräch. Die Uhr hatte ich mal vor 20 Jahren, habe ich dann verkauft, habe ich dann Ewigkeiten bereut und erst vor kurzem habe ich wieder dran gedacht.
Ja.
Und dann, bumm, sehe ich sie und da habe ich gedacht, nee, das ist ein Zeichen. Ja, klar.
Ja. Ich hatte einen roségoldenen Navitimer, der war mal locker anderthalb Jahre im Shop. So, dann steht er da und steht da, weil ich genau weiß, über Rabatte funktioniert überhaupt nicht bei mir im Luxusbereich, also ist es völlig wurscht. Dann ging Dezember, zwei Wochen vor Weihnachten, ging die Uhr weg, an einem Freitagmittag um 13 Uhr. Ich weiß es, weil um 14 Uhr jemand anrief und hat gesagt, ich kaufe den Navitimer. Habe ich gesagt, sind Sie derjenige, der den gerade gekauft hat?
Nein.
Sagt er, nein, ich möchte den kaufen. So, ich habe mir den jetzt so lange angeguckt und jetzt bin ich der Meinung, jetzt kaufe ich ihn. Habe ich gesagt, der ist vor einer Stunde verkauft worden, da hat der fast gekotzt. Und das Geile an der Geschichte war, abends bekam ich eine Mail, ob ich einen roségoldenen Navitimer habe, der stünde jetzt auf reserviert. Er sucht nämlich genau diesen und wäre gerade heute zum ersten Mal, wenn der nicht kaufen würde, dann würde er ihn nehmen. Anderthalb Jahre null, dann innerhalb von 6 Stunden 3 Leute. Deswegen, man kann nicht drauf bauen.
Kennen wir auch alles. Und wir haben auch.
Aber nochmal, bestverkaufte Uhr. Welche Uhr ist das, was bei euch so, wo jeder weiß, auch Jakob weiß, sobald ich die sehe, irgendwie zuschlagen, ist ein gutes Ding. Haben wir die Klientel dafür?
Hublot. Mitunter Hublot. Wir haben jetzt aktuell sehr, sehr viele Hublots. Es kann aber sein, dass in 2 Wochen wieder komplett, dass wir keine einzige mehr haben. Es sind auch immer, das ist so, wie du es sagst, es ist immer wellenartig. Aber bei viele Händler haben halt Angst vor Hublot, fassen die nicht an. Wir haben genug, so viele Hublots schon an- und verkauft, also.
Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so München-immanent, weil Hublot als Marke, die ja wirklich sehr, sehr dezent und zurückhaltend ist und die du ja nie am Handgelenk erkennst und sowas Schönes, das verbinde ich halt mit München, diese Dezenz und diese Zurückhaltung.
Ich muss schon sagen, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, dem ist nicht so. Ich muss schon sagen, dass der größte Anteil unserer Kundschaft aus Deutschland ist. Wir aber generell international verkaufen und verkaufen auch regelmäßig nach Hongkong, nach Amerika, nach Dubai etc. In Europa, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Deutschland, Österreich, Holland. Dann ist Dänemark relativ stark, was die Verkäufe angeht. Italien, unabhängig davon, dass italienische Kunden sehr, sehr spezifisch sind und auf 20 italienische Kunden ein wirklich auf 20 italienische Anfragende kommt ein Kunde. Frankreich sind relativ breit aufgestellt, was die Länder angeht. Und der Vorteil ist dann auch dadurch, dass wir in Deutschland einmal ansässig sind und den Laden in Monaco haben, generell der Durchschnittspreis der Einheiten sich extrem unterscheidet. Aber auch wir, wie du gesagt hast, anderthalb Jahre passiert nichts und dann innerhalb von 2 Stunden 3 Anfragen. Wir hatten Uhren in Monaco stehen, auch online auf der Webseite, online auf Krone24 Monaco Watch Company, passiert gar nichts. Dann tauschen wir Ware aus, sagen, okay gut, ich gebe dir mal diese Ware in Kommission, vielleicht kriegst du sie verkauft. Bumm, 2 Stunden später unter dem deutschen Account gelistet, warm. Es ist die gleiche Uhr, die in Monaco, wollte ich aber nicht kaufen, aber ich nehme die. Das ist die exakt selbe Uhr. Ja, nee, aber ich möchte sie von Ihnen kaufen. Okay, gerne.
Genau, also geht's in die andere. Hätte ich nicht damit gerechnet. Was jetzt umgekehrt die Marke, bei der man sagt, lass mal sein.
Wir haben festgestellt, und das möchte ich auch bitte nicht böse interpretiert haben, je günstiger eine Uhr, desto komplizierter ist der potenzielle Kunde. Ja. Warum ist das so? Ich verstehe das, weil der Mensch, der sich lange was anspart für etwas Luxuriöses wie eine Breitling aus 85, das ist ja auch vollkommen legitim und alles gut. Aber die Erwartungshaltung und die Hoffnung in dieses Objekt sind überdurchschnittlich zu hoch. Und wenn dann quasi nach 3 Monaten kommt, ja, ich habe eine Uhr bei Ihnen gekauft, Sie haben gesagt, da war ein Service und sie läuft 4 Sekunden nach am Tag. Die Uhr aber aus halt 80 ist, ja, und man dann sagt, ja, das ist plus minus eigentlich mal gar nicht so schlecht für so eine Uhr aus dem Jahrgang. Und dann ist es schwierig. Und ich kann nicht genau sagen, aber sei mal gesagt, ganz, ganz oft wurden mir Anwälte angedroht von Kunden, die Breitling kaufen. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ich weiß es, ich verstehe das nicht. Aber das sind so die Leute, die sagen, ja, okay, gut, dann verklage ich sie. Okay, gut.
Breitling, also wenn ich die Frage mir stelle, die ich dir gerade gestellt habe, ja, Breitling ist eine komplizierte Marke, weil sie, jetzt sind wir nochmal bei diesem bösen Wort, offiziell bekannt irgendwie keinen richtigen Werterhalt hat. Wenn jemand von Breitling redet, wenn ich eine Breitling drinstehen habe, ich liebe sowieso wirklich nur den Navitimer, darauf bin ich sozialisiert als die Breitling schlechthin, habe ich ganz viele Kunden, die anrufen und sagen, jetzt hören Sie mal zu, gerade bei Breitling müssen wir ja noch was am Preis machen können. Die ist das sowieso, wenn ich in den Laden gehe, kriege ich mindestens immer 20%. Dann habe ich gesagt, ja, wir reden hier von einem Navitimer, der ist ein halbes Jahr alt, ungetragen. Und schon 35% unter Preis. Wollen Sie jetzt nochmal 20% runtergehen? Von was reden wir jetzt? Ja, es ist ja Breitling. Komplizierte Marke. Auf der anderen Seite, was ich sehr kompliziert finde und nicht besonders als Verkäufer, als Verkaufsobjekt mag, ist Rolex. Weil auch bei Rolex glaubt jeder, alle Preise zu kennen. Und da kommt halt sehr oft der Satz, ich habe aber bei eBay gesehen, beim rumänischen Privatperson, der hat genau dieselbe Uhr, aber für 17 Euro günstiger. So.
Und jetzt zitiere ich den Herrn Strom und sage, jetzt geben Sie mir bitte 5 Minuten und dann steht eine für noch 20 Euro weniger drin. Ja.
Genau diese Geschichte.
Geklaut, also angeeignet habe und der mir so in Erinnerung geblieben ist und fand ich super.
Es ist immer, wenn auch beim Ankaufen, wenn mich jemand anruft, immer mit den Worten, Herr Strom, Sie kaufen doch auch Uhren an. Ja, davon lebe ich. Ja. Um was geht's denn? Es geht um eine Rolex. Dann weiß ich immer, und vor 2 Jahren war es noch schlimmer, einer von uns beiden wird innerhalb der nächsten Minute entweder Arschloch denken oder Arschloch sagen zu dem Nächsten. Weil es ist immer schräg. Ja, ich hätte gerne für die Uhr, hätte ich gerne 18. Und dann sage ich, okay, im Moment wird sie gehandelt für 12. Warum soll ich Ihnen 18 geben? Ja. Wie früher im Met-Heft, Benny Bunkels Privatbank, gib mir 1 Mark, ich gebe dir 2 Mark, mal gucken, wie lange das gut geht. Das kann man nicht machen. Ja, aber ich habe sie doch so teuer eingekauft. Also das ist so, das sind 2 Marken, die kompliziert sind, die als Uhr funktionieren. Was ich leider nimmer ankaufe, eine Marke, die ich sehr mag, ist Gérard Perregaux. Weil die 3 oder 4, die ich hatte und die Vintage 1945, die Carré-Uhr, ich liebe sie, weil das ist Art Deco, Jugendstil, ich liebe sie. Die gingen alle, nachdem sie schon beim Kunden war, nach 3 Monaten an mich zurück, weil irgendwas kaputt war. Und bei der Marke eine Revision zu machen, ist die Hölle, weil ich muss die erstmal über Frankreich in die Schweiz kriegen. Und zum Glück kenne ich jemand bei Wempe, der das Ganze macht. Deswegen kaufe ich die nicht an. Was im Ankauf bei mir immer geht, das sieht man auch im Shop, einfach weil ich keinen Uhrmacher da sitzen habe wie ihr. Was immer funktioniert, ist Omega, ist für mich eine der absolut zuverlässigsten Marken. Ich glaube, außer eine 50 Jahre alte Speedmaster, bei der mal irgendwas nach 50 Jahren gebrochen ist, obwohl sie gerade eine Revision hatte, hat man mit den neuen Omega-Werken überhaupt gar keinen Stress. Ja. Tolle Uhren, an einem wirklich auch guten Wertverhältnis, sage ich mal so. Man kann viel damit machen, man kann geile Armbänder dran machen und sie sind durchweg durch alle Modellreihen super zuverlässig. Und als Händler liebe ich das natürlich, weil, wie gesagt, ansonsten muss ich sie
Möchtest du das nächste Mal nach dem Verkauf nicht wieder hören, weil er etwas kaputt ist, sondern du willst von deinem Kunden hören, ich möchte die nächste. Ja,
genau.
Das ist definitiv. Das ist aber auch etwas, was uns in dem Fall unterscheidet, dass du jetzt keinen Uhrmacher hast. Da kalkulierst du halt auch komplett anders. Wir zum Beispiel sind jetzt strategisch am Überlegen, für 2026 eine Garantieverlängerung mit anzubieten. Von unseren Uhren. Also nicht von Uhren, die jetzt umgetragen sind und noch die Werksgarantie haben, sondern gebrauchte Uhren, die wir geserviced haben. Wir sagen, okay, gut, 24 Monate ist Standard. Wenn Sie aber möchten, können Sie auf 36 oder auf 48 Monate verlängern. Weil wir geguckt haben und es kommt relativ wenig zurück. Und wenn, dann sind wir auch, was das angeht, sehr, sehr kulant und haben da auch tatsächlich sehr, sehr viel Geld liegen lassen. Einfach nur, weil wir versuchen, alles schnell zu handhaben, nicht lange diskutieren möchten und ich persönlich so Stressvermeider bin. Ja, ich brauche jetzt nicht dem Kunden nochmal erklären, dass es nun mal Selbstverschulden gewesen ist, dass das Datum nicht mehr springt, weil er halt zur falschen Uhrzeit da manuell was um... Und das sieht man, das sieht ein Uhrmacher im Uhrwerk, wenn es aufgemacht ist. Okay, wir machen... Ah, ja, okay, gut, ja. Sie haben ja noch 3 Monate... Ja, okay,
ja. Ja, aber das ist doch auch genau der Grund, warum Kunden zu solchen Menschen wie uns gehen. Sie sind ja oftmals Konzessionäre der alten Generation gewohnt. Wie oft höre ich, wenn ein Kunde wirklich kommt und es funktioniert etwas nicht? Die rufen an, sind dann selber peinlich, völlig peinlich berührt. Herr Strom, es tut mir wirklich leid, aber ich finde es auch peinlich, aber die Uhr geht nicht. So, ja. Dann haben die ein schlechtes Gewissen. Die Uhr geht nicht, jetzt müssen sie bei mir anrufen. Was kann denn das sein? Dann sage ich mal, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Ferndiagnose geht nicht. Sagen Sie mir, wann ich die Uhr abholen lassen kann. Da kommt ein Wertversender, die Uhr kommt, dann kommt sie zum Uhrmacher und dann reden wir. Ja, ich sage Ihnen aber, ich habe nichts gemacht. Gar kein Problem. Wir müssen nicht reden, sondern wir gucken. Aber das kriegen wir hin. Kein Ding. Und wenn es wirklich Ihr Verschulden ist, natürlich habe ich das gehabt. Dann kriege ich eine Deep Sea zurück, die das Horn völlig krumm und zerdeppert hat. Und er erzählt mir halt, meines Wissens ist da nichts passiert. Nein, die ist ihm, wie sich nachher herausstellte, vom OP-Tisch gefallen. Ja, ist halt nicht. Aber das Erste, was passiert, das sind die Storys, die ich sehr oft höre, gerade bei den alten, großen, alteingesessenen Juwelieren und Konzessionären, dass dort, wenn ich komme und sage, ja, hören Sie mal zu, die Uhr geht nicht, dass dann vom Gegenüber kommt, ja, was haben Sie denn damit gemacht? Ja, als die bei uns rausgingen, da ging sie ja wohl noch. Da möchte ich jetzt mal wissen, was Sie damit gemacht haben. Vielleicht hat der Mensch was damit gemacht, aber es interessiert ihn nicht. Der hat für ein paar tausend Euro eine Uhr gekauft, also halt gefälligst die Fresse, nehmen die Uhr an. Und der Kunde hat ja auch nichts dagegen, wenn er was verschuldet hat, die 800 Euro Reparatur zu bezahlen. Hat er nie was dagegen, wenn er es verschuldet hat. Aber ansonsten hätte er gerne einen ordentlichen Uhr. Wenn du das
vernünftig erklären kannst.
Genau.
Ich habe aber tatsächlich auch andere Erfahrungen gemacht, wo direkt dann quasi nicht so, oh, mir ist es peinlich, dass ich sie jetzt anrufen müssen, sondern gefühlt mit der Uhr hat er auch noch mich mitgekauft. So, von wegen. Und warum ich denn an einem Sonntag nicht ans Telefon gehe und nicht innerhalb von einer Stunde zurückrufe, sondern erst nach 2 Stunden an einem Sonntag. Okay, entspannen wir uns jetzt alle mal, ne? So. Aber ja, wir und zum Beispiel zum Thema verschuldet, nicht verschuldet, wissentlich, nicht wissentlich. Da hat man natürlich solche Sachen wie, okay, gut, da ist halt eine fette Delle und die war halt definitiv nicht vorher da. Also könnte es gegebenenfalls sein, dass sie doch irgendwo rangekommen sind. Zu, ja, ich habe einen sehr guten italienischen Kunden und der hat eine Platin-Datograph gekauft von Lange und Söhne. Ewiger Kalender. Nach ungefähr einem Dreivierteljahr sagt er, ja, die Uhr läuft nicht mehr, es funktioniert nicht. Okay, gut. Abgeholt, das ist ja dann bei, je höher der Wert einer Uhr, desto versandtechnisch komplizierter, Versicherung etc. Okay, abgeholt, in Ohrmachen gegeben, sagst du, okay, gut, machen wir komplette Revision, funktioniert wieder. Es vergeht wieder ein halbes Jahr, das gleiche Problem. Das ging dann zwei weitere Male so, wo ich dann gefragt habe, okay, können Sie mir bitte sagen, was Sie mit der Uhr machen? Und sagst du, ich trage sie, ich bin ja Anwalt, ich habe im Anzug und Italiano. Okay, gut. Ich sag so, Sie haben mir gesagt, Sie wohnen in Rom, ne? Ja, genau. Okay. Darf ich jetzt ganz blöde Frage? Wie kommen Sie zur Arbeit? Weil ich war vor kurzem in Rom und ich habe gesehen, da fahren viele Mopeds oder Fahrrad. Und sagst du, ja, ich fahre über den Place de Fleurs mit meinem Fahrrad. Und da sind halt so eine Ziegel, also so eine Pflastersteine.
Kopfsteinpflaster, ja.
Und dann ist er halt die ganze Zeit im Endeffekt mit seiner Datograch so durch Italien geguckt und hat sich dann gewundert, warum das kaputt ist. Wir haben es dann, ich habe ihm dann gesagt, bitte beim nächsten Mal nicht so und ne, weil sonst ist ein bisschen blöd. Aber das passiert. Das passiert leider und dafür sind wir da.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Pass auf, mein Lieber, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Hui. Bei einer Stunde. Wir müssen
aber eine ganze Menge da rausschneiden, ne?
Also, ich würde mal sagen, die gesamte eine Hälfte wird sowieso rausgeschnitten vom Bild und vom Text.
Ja.
Ich mache einen Monolog draus, bringe ein paar Weihnachtsangebote rein und dann hat sich die Sache. Aber ganz zum Schluss, bevor ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte euch noch mit einer Sache konfrontieren. Ihr ja. müsst auch nicht darauf antworten, weil ja. ich weiß, dass das ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema ist. Und zwar, wenn man sich anguckt, ich bin halt investigativ und bin deswegen draufgekommen, wenn man sich anguckt, eure beiden Läden, also ich sehe jetzt auf der einen Seite Chronocash und auf der anderen Seite Monaco Watches,
ja.
Initialen.
Monaco Company.
Monaco Watch Company, Entschuldigung, Initialen C, M.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Die Uhrenmarke, bei der jeder glaubt zu wissen, wer dahinter steckt, aber niemand weiß, wer dahinter steckt. Und ich weiß, es ist ein Riesenscam von eurer Seite aus, dass ihr dort einen ehemaligen Sänger, Tänzer und Heizdeckenverkäufer engagiert habt, um euch über die gesamte Branche lustig zu machen. Ich rede von CM, ich rede von Christoph Maybach. Und du hast jetzt die Gelegenheit, innerhalb von einer Minute dich komplett dafür zu entschuldigen oder meine Genialität zu loben, dass ich rausgefunden habe, dass Chronocash und die Monaco Watch Company hinter Christoph Maybach stecken.
Ich verwende mal die dritte Variante, die du nicht erwähnt hast. Ich enthalte mich der Aussage, zu wem diese Marke gehört und sage nur Folgendes: Jede Uhr da draußen, selbst eine Invicta, hat eine Daseinsberechtigung und einen potenziellen Käufer und jemanden, dem diese Uhr eine positive Emotion geben kann.
Ich finde, das ist doch gerade in dieser Vorweihnachtszeit ein wunderschönes Schlusswort.
Schlusswort. Musst du nicht jetzt so eine 2 Euro in die Dose schmeißen?
Ja.
Aufgepasst, guck mal. Ich hätte schon 100 Euro eingezahlt während der...
Pass auf, ich verrate es dir nicht. Irgendwann ein andermal. Aber trotzdem in der Vorweihnachtszeit. Wir haben jetzt eine ganze Menge geredet. Es sind noch ein paar Themen auf meinem Zettel, habe ich hier, die wir... wir haben ja davon gesprochen, dieses Format läuft ja bei mir und wir werden demnächst irgendwann, wenn nochmal Zeit ist und euer Techniker im Hause, das Format Chronocash mit Gast auf eurem Kanal fortführen.
Chronocash Talks mit Gast kommt meistens mittwochs raus. Entweder reden wir, also Chronocash Talks ist ein Format, was wir in die Welt geschaffen haben, wie so ein Update, was gerade passiert ist, unsere Meinungen, so irgendwelchen Sachen, nach denen niemand gefragt hat. Aber, und dann haben wir gesagt, okay, gut, es wäre auch interessant, andere Leute und andere Gesichter mit ins Format reinzunehmen. Deswegen kam das Chronocash Talks mit Gast, zu dem du herzlichst eingeladen bist. Da Harry Liebling war schon mal da. Am Freitag kommt der gute Dennis aus Norddeutschland. Ja, der Vintage-Juwelier.
der Dennis. Ja. Der Erfinder vom Dennisball und ja, von der Dennishalle. So.
Der Auktionator. Ich habe noch nie einen Auktionator in Real gesehen. Finde ich übrigens auch mega sympathisch, den Typen.
Ist das der mit den, der Vintage-Händler mit den wenigen Haaren auf dem Kopf?
Genau, richtig.
Der auch auf, der wirklich sehr unterhaltsam, sehr sympathisch ist.
Mega, 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 mega. Und der das ist auch so, das mit? Ist wiederum eine dritte Sparte Social Media Mensch, was Uhren angeht, weil der so eine Kombination aus dir, Alter, und wegen mir, wegen der Hibbeli, so, ne? Ich mag den wirklich toll.
Gut, aber ja, genau. Eine Woche danach kommt dann Milliarden-Mike und dann schließt sich auch der Kreis direkt dann hinter mir.
Und dann kommt hier, wie heißt denn der? Von Redo XXL.
Ja, dann haben wir alle zusammen. Ich fühle mich da also sehr, sehr gut aufgehoben. Ich bedanke mich bei dir.
Ich habe zu danken für diese Möglichkeit, mich hier zu präsentieren auf deinem Kanal. Vielen lieben Dank. Tut mir leid, dass ich so chaotisch geworden ist, aber es ist halt auch schwierig, wenn ich so dann aufgeregt bin, wenn ich dann auch noch in deinem
Format. Es ist erstens chaotisch, zweitens völlig normal, drittens guckt es ja sowieso keiner so richtig an, vor allen Dingen nicht nach fast anderthalb Stunden nachher zum Schluss. Aber ist egal, Hauptsache wir sind von der Straße, wir haben kein dummes Zeug gemacht, konnten niemand bei Uhren bescheißen, daher alles gut. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich. Ich schneide das Ganze jetzt zusammen auf ein 8-Minuten-Format, dass man das ordentlich sich angucken kann. Und ansonsten hast du noch ein letztes Wort oder vielleicht noch einen Geschenktipp für Weihnachten?
Ein Geschenktipp für Weihnachten ist zum Beispiel unser Merch, den wir in unserem eBay-Shop haben. Solche T-Shirts, verschiedene Farben. Jeder uhrenbegeisterte Mensch wird sich wahrscheinlich freuen, sowas zu Weihnachten geschenkt zu bekommen.
Dann lassen wir das mal so stehen. Nachdem die alle meinen Shop leer gekauft haben, dürfen die bei euch noch gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns, wir hören uns, wünschen allen, die uns bis dahin nicht mehr sehen. Nee, ich habe ja sowieso noch das Weihnachtsrätsel. Deswegen sehen wir uns auch zwischen den Tagen. Ansonsten ganz herzlichen Dank an Nico. Grüß mir alle deine Kollegen, den Jakob und den Alex und wie sie denn.
Jakob hört dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Guck, warte.
Und warum ist er nicht im Bild? Ach, guck mal. Obwohl das schon avatarmäßig da hinten ein bisschen aussieht. Aber er hat Handschuhe an, es scheint kalt zu sein. Müsst ihr Heizkosten sparen?
Ja. Wir haben zu teuer eingekauft.
Ich will nicht wissen, was ihr da tut. Also, ich wünsche euch was und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.